Ja, auch von meiner Seite nochmal einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf zu dem Thema Handmade. Du bist Gottes Handarbeit. Und es ist also jetzt bei mir keine Vergangenheitsbewältigung, weil ich in der Grundschule auch mal, wir hatten einen relativ hohen Frauenanteil bei mir in der Klasse und deshalb wurde auch ich mal zu Häkeln und Ähnlichem verdonnert und als sei das nicht schon genug Demütigung gewesen, gipfelte das Ganze dann darin, dass wir eine Schutzhülle für unsere Blockflöte häkeln mussten, mit der wir dann anschließend auch noch spielen sollten. Also, aber darum geht's nicht. Ich habe ehrlich gesagt bei dem Thema Handmade, also es geht einfach darum, dass eine Hand da ist, die konkret erfahrbar ist, greifbar ist, fassbar ist. Und dabei habe ich gedacht an eine Situation in der Bundeswehrzeit bei mir, als ich dort im Rahmen der der Wehrpflicht war. Wir sollten mit 6 Leuten einen VW-Bus, der irgendwo liegen geblieben war und auf dem Parkplatz vor der Kaserne stand, sollten wir in die Kaserne schieben, in die Werkstatt, über eine Grube. Also Grube, damit man unten reingehen konnte und von unten an dem Fahrzeug schrauben konnte. Und wir haben das natürlich gemacht, war eine Abwechslung zu dem sonst üblichen Alltag dort und haben mit 6 Leuten einen VW-Bus geschoben. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir uns aufgeteilt haben. Also ich weiß nur noch, 3 haben hinten geschoben. Einer saß vorne am Lenker und wahrscheinlich haben die anderen beiden wie immer die Verantwortung getragen und nichts gemacht. Auf jeden Fall haben wir das Ding dann in die Richtung Werkstatt geschoben und ab und zu, also ich war links außen. Und man guckt immer wieder mal nach rechts und weiß, okay, da steht der Kamerad sowieso und daneben steht der Kamerad sowieso und wir haben uns unterhalten beim Schieben, wir hatten ja vorne einen, der gelenkt hat und wir kamen in die Werkstatt und fuhren über die Grube und haben gesehen am Anfang, okay, diese Grube ist abgedeckt, alles gut, wir können also das Fahrzeug darüber schieben und plötzlich gibt's einen Schlag, wenn die uns treffen, werden wir froh, plötzlich gibt's einen Schlag und ich guck nach rechts und denk, da stand doch eben jemand anderes neben mir. Und hatte freie Sicht auf den ganz rechts außen und der Mittelstürmer war weg. Und ich habe gedacht, ja, wo ist er denn hin? Und dann haben wir nach unten geguckt und haben gesehen, jawohl, die Grube war am Anfang abgedeckt, aber nur so 2, 3 Bretter. Und der vorne am Lenkrad saß, hat natürlich gedacht, oh, lass die mal, die werden es schon merken. Und ja, plötzlich war mein Kamerad in der Grube. Und zu allem Überfluss, also man hätte es nicht besser planen können, mein Kollege, der jetzt dort unten lag, hieß Tobias Hase. Und dann ging natürlich bei uns direkt das Kopfkino los, Häschen in der Grube, ist ja klar, ne? Alte Kinderlieder wurden aufgefrischt und wir haben das Auto weggeschoben und haben erstmal geguckt, okay, es geht ihm grundsätzlich gut, also können wir uns einen Spaß daraus machen und haben dann tatsächlich angefangen, Häschen in der Grube anzustimmen und haben gesagt, Häschen hüpf und also ihr seht, wir waren sehr, sehr reife Persönlichkeiten und die Verteidigung des Landes war bei uns in guten Händen. Nach einer Zeit haben wir dann, also ich, keine Ahnung, 20 Minuten, halbe Stunde, haben wir ihm dann ein bisschen Essen runtergelassen, haben ihn richtig schön da unten erstmal, ja, wir hatten noch ein paar Rechnungen, schmoren lassen. Und ich habe mir dann überlegt, was könnte man ihm anbieten da unten? Man könnte in der Grube sagen, hör mal zu, Tobias, nutze die Kraft deiner Gedanken, um da rauszukommen. Man könnte sagen, Tobias, hör mal, dein Vater ist Gerüstbauer. Also wenn du etwas in den Genen hast, dann ist es, irgendwo was zu bauen, um hochzukommen. Also Tobias, nutze die Fähigkeiten, die du mitbekommen hast, um aus der Grube rauszukommen. Man hätte sagen können, streng dich mehr an. Du musst einfach höher hüpfen. So wird das nichts. Man hätte sagen können, selber schuld. Warum gehst du auch in die Mitte? Warum guckst du nicht, wo du hingehst? Was er aber letztlich gebraucht hat, war Ich meine, Leiter wäre auch eine Variante gewesen. Aber was er gebraucht hat, war eine ausgestreckte Hand, die nicht theoretisch ist, die fassbar ist, die greifbar ist. Es braucht konkrete, erfahrbare, fassbare Hilfe von außen, einen Retter sozusagen. Es halfen auf Dauer auch keine Almosen. Also ich weiß nicht mehr genau, was wir ihm runtergegeben haben. Klar, wir haben damit das Leben, sein Leben in der Grube besser gemacht. Aber das eigentliche Dilemma war immer noch da. Er saß immer noch in der Grube. Und dann haben die Lieder, die wir gesungen haben, das Gebet, was wir gehört haben, eine steile These aufgestellt, und ich werde auch diese steile These aufstellen, nämlich, dass ausgerechnet Jesus, der ja scheinbar weder konkret noch erfahrbar noch fassbar, weil unsichtbar, dass ausgerechnet Jesus diese konkret erfahrbare und fassbare Hilfe und Rettung für mein Leben ist. Also wenn ich dem jetzt gesagt hätte, also du, glaub an Jesus, der hilft dir da raus, hätte der gesagt. Aber nichts anderes behaupte ich. Ich habe schon in ein paar Gruben gelegen, also jetzt eher im übertragenen Sinne, und habe viel gesucht nach Möglichkeiten, da rauszukommen. Und das Wunderschöne ist, dass Jesus Christus wirklich da ist, um seine ausgestreckte Hand wirklich da ist. Und die Frage ist, selbst wenn es Gott geben sollte, ist er nicht viel zu weit weg von mir, von meinem Leben, als dass ich glauben könnte, dass er wirklich diese greifbare Rettung und Hilfe ist. Selbst wenn es Gott geben sollte, ist er dann nicht allenfalls ein Hilfsmittel für Leute, die ihr Leben nicht allein auf die Reihe kriegen, die in einer Ecke hocken, die in eine Grube gefallen sind, die sie entweder sich selbst geschaufelt haben, die andere geschaufelt haben oder die ihr Leben, die Umstände, durch die sie gehen, ihnen geschaufelt hat. Vielleicht ist Gott ein Hilfsmittel für solche Leute. Ja, Gott ist so ein Hilfsmittel, ist viel zu gering, um das auszudrücken, was Gott ist. Gott ist so eine Hilfe, aber nicht nur für Leute, die wirklich in Problemen sind, in Schwierigkeiten sind. Diese beiden Verse, ich lese euch mal vor. Wir wissen nicht, wann die geschrieben wurden, aber wir wissen, wer sie geschrieben hat. David hat sie geschrieben. Und David schreibt, wenn ich mitten durch die Bedrängnis gehe, so wirst du mich am Leben erhalten. Gegen den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken und deine rechte Hand wird mich retten. Der Herr wird es für mich vollbringen. Herr, deine Gnade währt ewiglich. Das Werk deiner Hände wirst du nicht im Stich lassen. Das Werk deiner Hände wirst du nicht im Stich lassen. Nochmal, wir wissen nicht, wann David das geschrieben hat, aber David hat's geschrieben. Und David war ausgestattet mit Fähigkeiten, von denen ich sagen würde, das sind ziemlich gute Grundlagen für ein gutes Leben. David hat es sehr früh gelernt, Schwierigkeiten zu meistern. Er hatte ältere Geschwister und jeder, der ältere Geschwister hat, weiß, dass man dann sehr früh lernt, Schwierigkeiten zu meistern. Dass man sehr früh lernt, sich durchsetzen zu müssen und sich behaupten zu müssen. Jeder weiß, was das für eine harte Probe sein kann. David hatte körperliche Kraft und Geschick. Da kam Löwe, da kam Bären und er hat den Kampf aufgenommen und hat sie besiegt. Also das war kein, also der hatte irgendwie Kraft, der war geschickt, der war clever. Er war strategisch, da kam so ein testosterongesteuerter Koloss namens Goliath und David tritt ihm in den Weg. Und mit Geschicklichkeit und mit Strategie besiegt er ihn. Wie sehr hätte David sich in seinem Leben verlassen können auf diese Kombination aus Intelligenz, Geschick und Kraft? Sag mal, Steffen, also ich, Wenn ich diese Kombination hätte, dann würde ich sagen, okay, lass die Grube mal kommen. Also mein Leben, das habe ich super im Griff. Ich hab Kraft, ich habe Geschick, ich bin intelligent. Also das ist jetzt hypothetisch. Das geht schon. David war ein Dichter und Denker. Also kein Dichter und Schwenker, wie im Saal und so. Ein Dichter und Denker. Lest dir die Psalmen durch, schau dir an, welche dichterischen Meisterleistungen und welche tiefen Gedanken über das Leben, über Not, über Hilfe dort drin steckt. Was hätte David alles lösen können mit der Kraft seiner Gedanken? David hatte hervorragende Prognose für den weiteren Verlauf seines Lebens. Königtum. Das war mal eine Sozialprognose, die sich gewaschen hat. David, noch Hirte, aber du wirst König werden. Und trotzdem kam David in Situationen, die ihn haben verzweifeln lassen. Situationen familiärer Art, wo die also unglaubliche Schwierigkeiten und Trennungen und Schmerz innerhalb seiner Familie, Probleme beruflicher Art, Probleme gesellschaftlicher Art, die ihn haben verzweifeln lassen. Und in dieser Situation entdeckt er Gott, Fragezeichen, nein. In diesen Situationen wusste David, ich habe einen Gott, der konkret ist, der erfahrbar ist, der greifbar ist. Woher wusste er das? Er hatte diesem Gott früh sein Leben übergeben. Er hatte diesem Gott früh sein Leben anvertraut. Er hatte früh für sich die Entscheidung getroffen, mein Leben will ich mit Gott leben. In Freud und Leid hatte er erfahren, dass Gott wie ein Freund leibhaftig neben ihm ist, um zu helfen, um zu tragen. Und das drückt David in diesen Versen aus. Wenn ich mitten durch die Bedrängnis gehe, so wirst du mich am Leben erhalten. Gegen den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken. Und deine rechte Hand wird mich retten. Der Herr wird es für mich vollbringen. Nicht die Kraft meiner Gedanken, nicht meine Intelligenz, nicht meine Smartheit, nicht mein Bizeps. Der Herr. Mein Retter, mein Gott, meine Hilfe. Herr, deine Gnade währt ewiglich. Und wenn morgen die nächste Grube kommt, Herr, ist deine Hand noch da? Ja, sie ist da. Ewiglich ist relativ lange, Steffen. Wenn morgen die nächste Grube kommt und deine Kameraden sich lustig machen über dich und am Rand der Grube sitzen und dir Almosen runterlassen. Meine Gnade ist da. Sie währt ewiglich. Das Werk deiner Hände, und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, habt ihr auf der Einladung einen Töpfer gehabt, der ein Gefäß töpfert und Hand anlegt und formt. Und am Ende steht da ein Werk der Hände, die Hand angelegt haben. Und David sagt, Herr, mein Leben ist ein Werk deiner Hände. Ich bin komplett in deiner Hand. Du schützt, du formst, du veränderst. Und ich bin in deiner Hand. Wenn ich in eine Grube falle, bevor ich unten aufschlage, bin ich in deiner Hand. Was für ein Reichtum bringt das in ein Leben? Zu wissen, weißt du was, egal welche Gruben da kommen mögen, familiäre Art, David hat sie gehabt, berufliche Art, David hat sie gehabt, gesellschaftliche Art, David hat sie gehabt, zum Tode verzweifelt, David war es, wissen zu dürfen, mein Leben ist in seiner Hand. Ich gehöre ihm. Ich bin das Werk seiner Hände. Und ich glaube, Ich hoffe, ihr könnt es erkennen, es ist rot hinterlegt. Es gibt ein Detail in diesen Versen, das deutlich macht, wie persönlich David das genommen hat und wie persönlich David das erfahren hat. Nämlich in zwei Versen kommt dreimal Hand vor. Und das finde ich wunderschön ausgedrückt, wie er das hier sagt. Du streckst deine Hand aus zum Schutz. Du reichst mir deine Hand zur Rettung. Mein ganzes Leben ist in deiner Hand. Es ist das Werk deiner Hände. Du formst mich, du veränderst mich, du führst mich, du gibst Geborgenheit. Und das Schöne ist ja, dass wir all das sogar mit Handzeichen verbinden können. Also ich denke nochmal an mein Bundeswehrbeispiel. Plötzlich kommt jemand rein und sagt, Schluss, bis hierhin und nicht weiter. Und dann geht er an die Grube und streckt seine Hand runter und sagt, Häschen in der Grube, ich helfe dir raus. Und dann nimmt er ihn und führt ihn raus und alles Weitere liegt in der Hand dessen, der ihn gerettet hat. Oder anders zusammengefasst, David hat erlebt, handmade, von Hand gemacht. Ich bin von Hand gerettet. Ich werde von Hand geführt und von Hand beschützt. Und dieser Begriff von Hand, das drückt ja bis in unsere Zeit heute etwas Besonderes aus. Also wenn du irgendwo auf Produkten siehst, keine Ahnung, du kaufst eine Tüte oder eine Schachtel Erdbeere oder Äpfel, die ja eigentlich mit so einem Erntehelfer elektrischer Art geerntet werden. Also da fahren Maschinen durch und die rütteln an den Bäumen und du denkst, genauso romantisch habe ich mir immer eine Apfelernte vorgestellt, überall Schepper und Brumm und Zeug. Und dann liest du, also dann kaufst du eine Schachtel Äpfel, da steht drauf, Hand verlesen oder Hand gepflückt oder meine Blockflötenhülle, von Hand gehäkelt. Das hat sie mir nicht wirklich schmackhafter gemacht, aber das, was drückt das aus, dieses Handgemacht oder von Hand zubereitet? Das soll ausdrücken, hier ist besondere Sorgfalt am Werk. Hier ist Individualität am Werk. Das soll ausdrücken, hier macht sich jemand Mühe. Hier macht sich jemand Mühe. Und genau das hat David erlebt in Bezug auf das Wirken Gottes in seinem Leben. Er wusste, bei Gott bin ich nicht nur, wie Max Giesinger singen würde, einer aus 80 Millionen. Ich bin nicht nur einer von Milliarden von Menschen und ob ich das nun packe aus der Grube, ob ich mein Leben nun auf die Reihe kriege, ob ich nun König werde oder nicht, ist Gott ziemlich egal. Bei einer Milliarde von Menschen, bei Milliarden von Menschen. David war sich bewusst, Gott meint es persönlich mit mir. Er will mein Helfer sein, mein Retter, mein Führer. David wusste zu allen Phasen seines Lebens, in den gefeierten Höhen und in den verzweifelten Tiefen, Gott ist persönlich, erfahrbar, greifbar für mich da, um zu retten, um zu führen, um zu schützen. Und genau das finde ich so wunderbar, möchte Gott für dich und für mich sein. Genau das möchte er für dich und für mich sein. Der Gott, der sich höchstpersönlich um mich kümmert, der rettet, der schützt, der führt, der korrigiert und verändert und durch gute und durch schlechte Zeiten hindurchführt. Nicht als Massenware. Hier, ich habe mal ein 10-Punkte-Programm aufgeschrieben, setz das mal alle nach dem gleichen Stil um und dann kommt ihr schon irgendwie durch. Nein, nein. Hand verlesen, weil er kennt dein Leben durch und durch. Er kennt dein Leben höchstpersönlich. Und deshalb möchte er gern eingreifen, helfen, retten, schützen, führen. Er möchte, dass wir erkennen, Gott möchte oder Gott hat alles getan, um uns retten zu können, von Hand gerettet. Er möchte uns führen durch unser Leben, individuell. Und er möchte uns beschützen. Und um diese persönliche Beziehung, das hier ist extrem persönlich. Also wenn du David gefragt hättest, erklär mir mal deine Theorie von Gott, hätte er wahrscheinlich gesagt, kann ich nicht mit dienen. Ich kann dir keine Theorie von Gott erklären. Ich kann dir keine Theorie von Gott beweisen. Ich kann es dir nicht beweisen, aber ich kann dir eins sagen. Wenn ich dir aus meinem Leben berichten sollte, wie ich greifbar, real, echt diesen Gott erlebe, wie viel Zeit hast du, mein Freund? Wie viel Zeit hast du? Und das beginnt mit einer persönlichen Beziehung zu Gott. Wir sind es gewohnt, dass persönliche Beziehungen nur zu real existierenden physischen Personen oder Dingen möglich ist. Aber Gott, Jesus Christus, ist real existierend persönlich, Klammer auf, aber unsichtbar, Klammer zu. Und er hat alles dafür getan, dass wir diese rettende Hand ergreifen können. Denn es gab und gibt eine Grube, Steffen, die hat mich betroffen, die betrifft uns alle und die trennt uns von Gott. Meine Lügen, meine Untreue, meine Betrügereien, mein Zorn, mein Hass, mein Leben ohne Gott, an ihm vorbei, nennt die Bibel Sünde, so ein alter Begriff. Und das ist etwas, was uns einfach trennt von Gott, was diese Beziehung zu Gott nicht möglich macht, unmöglich macht. Aber Gott hat seine Hand ausgestreckt zur Rettung, dir und mir entgegen. Er ist in der Person, und jetzt bleibt man ein bisschen in diesem Bild der Grube, in der Person Jesus Christus Mensch geworden und in die Grube hinabgestiegen. Ganz interessant, im Psalm gibt es ein paar Verse, die wir auch darauf anwenden können, was Jesus Christus, als er am Kreuz für dich und für mich gestorben ist, was er dort durchgemacht hat. Zum Beispiel schreibt der Psalmist angewendet, das können wir anwenden auf Jesus Christus, ich bin versunken in tiefem Schlamm und habe keinen Stand, keinen festen Boden mehr unter den Füßen. So tief in die Grube ist Jesus Christus hinabgestiegen. Er sagt, du hast mich in die unterste Grube gelegt, in Finsternis, in die Tiefen. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Wird gesagt von dem Schöpfer von Himmel und Erde, den wir zu Recht als den allmächtigen Gott anbeten. Von dem wird gesagt, ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat, kein Boden mehr unter den Füßen. So tief bin ich in die Grube hinabgestiegen. Das ist Jesus Christus, der Gott der Bibel, der Retter, der nicht von außen einen Rettungseinsatz koordiniert, der nicht von außen an einer UHD-Bildschirm sitzt und einteilt und konzeptioniert, was können wir wie tun, damit der Steffen gerettet wird. Sondern er steigt in meinen Schlamm, in mein Elend, in meine Not steigt er hinein. Um das wegzuräumen, um am Kreuz auf Golgatha für das zu bezahlen, was mich trennt von Gott. Meine Sünde, meine Schuld. Und diese Hand zur Rettung ist bis heute ausgestreckt. Und bis heute gilt, es gibt keinen Rettungsautomatismus. Wenn mein Kamerad die Hand nicht ergriffen hätte, säß heute nicht mehr drin, aber wäre er nicht da rausgekommen. Es gibt keinen Rettungsautomatismus. Ich muss eine persönliche Entscheidung treffen. Möchte ich diese Hand Gottes ergreifen? Möchte ich diese Erfahrung machen, die David gemacht hat? Deine Gnade währt ewig. Wenn die nächste Grube kommt, du bist da. Ich bin das Werk deiner Hände. Du beschützt, du veränderst, du führst, du hilfst. Möchte ich diese Erfahrung machen, dann können wir bis heute diese Hand Gottes ergreifen. Diese Hand Gottes, die auf Golgatha durchbohrt wurde. Für dich und für mich. Seine Hände wurden ans Kreuz genagelt aus Liebe zu mir und dir, weil du nicht bloß einer aus 80 Millionen bist, sondern jemand, den Gott liebt und dem er groß werden möchte, den er retten möchte, führen möchte, helfen möchte. Ich möchte euch noch zwei Verse zeigen, die das, glaube ich, verdeutlichen, wie wertvoll du und sie, Entschuldigung, dass ich im Eifer des Gefechts das mit du und sie kriege ich nie hin, Ich hoffe, ich trete damit keinem zu nahe, wenn ich hier jeden duze. Wie persönlich Gott das nimmt und wie liebevoll er auf dich schaut und wie sehr er dich retten möchte. Zwei Verse dazu. Dort sagt Gott, bis in euer Greisenalter bin ich derselbe. Und bis zu eurem Ergrauen, also Haare, will ich euch tragen. Klammer auf, ich finde es sehr schön, dass hier ein Unterschied gemacht wird zwischen grau werden und Greis. Aber das nur nebenbei. Bis in euer Greisenalter bin ich derselbe. Und bis zu eurem Ergrauen will ich euch tragen. Ich habe es getan und ich will auch weiterhin euch aufheben. Womit macht man das mit den Händen? Ich will euch aufheben, ich will euch tragen, ich will euch retten. Was ist das für eine schöne Sozialprognose für dein und mein Leben? Wissen zu dürfen, wenn ich diese lebendige Beziehung zu Gott habe, wenn ich Jesus Christus um Vergebung meiner Schuld bitte und damit diese Beziehung zu Gott beginnt, bekomme ich dieses Versprechen von Gott. Gewaltig, oder? Bis in euer Greisenalter, ich werde euch tragen. Ich habe es bei David getan, ich habe es, Steffen, bisher in deinem Leben getan und ich werde es auch weiter tun. Aufheben, tragen, retten. Kann eine Frau denn ihren Säugling vergessen? Eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und bitte jetzt an dieses Bild denken. Und das ist natürlich eine rhetorische Frage, auf die die Antwort nur lauten kann. Nein, never. Und dann sagt Gott, aber selbst wenn sie ihn vergessen könnte. Ich vergesse dich nie. Warum? In beide Handflächen habe ich dich eingraviert. Stell dir das mal vor. In beide Handflächen habe ich dich eingraviert. Diese Hände, die am Kreuz hingen, tragen meinen Namen, tragen deinen Namen, beinhalten das Versprechen, ich will dich tragen bis zum Greisenalter. Ich bin da, meine Gnade währt ewiglich, meine Güte heißt das, meine Hilfe währt ewiglich. Das bedeutet Christsein. Christsein ist eine Beziehung mit Jesus Christus durch die Annahme dieser ausgestreckten Hand und es bedeutet ihm die Führung meines Lebens überlassen, denn er sieht, wo Gruben nur halb abgedeckt sind. Er sieht, wo es für den Mittelstürmer ein Problem geben könnte, wenn die so weitermachen. Ich muss sagen, ich habe lieber Gott am Lenkrad meines Lebens als meinen Kamerad von der Bundeswehr, der uns sicheren Auges auf die Grube gebracht und hinein. Zumindest einen von uns. Und ich habe Gott auch lieber am Steuer meines Lebens als mich, weil ich habe mit mir nur bedingt gute Erfahrungen gemacht. Und deshalb finde ich das so gewaltig, dieses Angebot von Gott. Sagt keiner, nicht nur einer aus 80 Millionen. Und Max Giesinger hat vollkommen recht. Wie hast du mich gefunden? Wie hast du mich gefunden? Steffen, ich habe dich lieb. So habe ich dich gefunden. Und du bist eingraviert in meine Handflächen. Ich bin gestorben für dich am Kreuz. Und das ist erst der Beginn. Ich möchte dich führen, formen, verändern. Ich möchte, dass dein Leben handmade, Steffen, handmade, keine Massenware. Ich bin persönlich erfahrbar für dich. Ich habe mal einen Mann kennengelernt, der hatte erstens riesige Hände und immer wenn er mir die Hand gegeben hat, dann habe ich vorher schon gedacht, oh, das wird schmerzhaft. Und das war, der hat wirklich also irre Kraft gehabt. Und immer wenn er mir die Hand gegeben hat, ist mir aufgefallen, eine riesige Brandnarbe hier auf der Rückseite der Hand. Und ich habe mich nie getraut zu fragen, woher das kam. Und irgendwann habe ich seinen Sohn kennengelernt, dann habe ich ihn gefragt, so, oh Mensch, mein Vater hat ja einen Händedruck, Wahnsinn und so. Aber mir ist da was aufgefallen. Wo kommt die Narbe her? Dann hat mir sein Sohn erzählt, dass die Narbe daher kommt, dass er also der Sohn bei irgendeiner Aktion, wo es auch ein Lagerfeuer gab, zu nah ans Lagerfeuer kam, irgendwie gestolpert ist und ins Feuer zu fallen drohte. Und der Vater hat das rechtzeitig erkannt und hat den Sohn weggerissen vom Feuer und hat sich dabei diese Verletzung an der Hand zugezogen. Und dann hat mir der Sohn einen Satz gesagt, der hat sich bei mir total eingeprägt. Er hat gesagt, bis heute nervt mich manchmal, wenn mein Vater in mein Leben eingreift, weil er denkt, er wüsste es wieder mal besser. Aber wenn ich dann mir die Hand meines Vaters anschaue, dann fällt mir ein, dass es die Hand dessen ist, der alles getan hat, um mich zu schützen. Wenn ich mir dann die Hand meines Vaters anschaue, dann fällt mir ein, dass derjenige mir jetzt einen Rat für mein Leben gibt, der ein Zeichen der Liebe zu mir an seiner Hand trägt. Diese Verbrennung erinnert mich jedes Mal daran, wenn ich sie sehe, mein Vater liebt mich. Er will mich schützen. Er will mich helfen. Er will mir helfen, Entschuldigung. Er will mich führen. Manchmal nervt mich das, wenn Gott in mein Leben eingreift und denkt, Steffen, auch zum Thema Sexualität habe ich Dinge aufgeschrieben, zum Thema Verhalten als Arbeitnehmer habe ich Dinge aufgeschrieben. Oh Herr, hättest du das doch gut nicht gemacht. Zum Thema Umgang mit Nachbarn habe ich Dinge aufgeschrieben. Und manchmal nervt mich das. Aber dann erinnere ich mich daran, dass die Hand meines Gottes, meines Herrn, das Zeichen der Liebe trägt, weil er sich für mich an dieses Kreuz hat schlagen lassen, von Hand gerettet. Diese Hand trägt das Zeichen der Liebe. Und dieser Hand übergebe ich das Kommando meines Lebens gern, um sagen zu können, um zu wissen, ich bin von Hand gerettet, von Hand geführt, von Hand beschützt. Mein Vater war ein begeisterter Bergwanderer und ich hatte mindestens zwei sehr, sehr gute Gründe dagegen. Erstens Faulheit und zweitens Angst. Aber es gab bis zum gewissen Alter keine Wahl. Also wenn mein Vater gesagt hat, Ferienprogramm ist nicht Camisio, Ferienprogramm ist Bergwandern. Dann war das so. Und was mir von diesen Bergtouren immer wieder in Erinnerung geblieben ist, ist die Hand des Vaters. Die Hand des Vaters, die er ausgestreckt hat, wann? Wenn ich nicht mehr weiter konnte. Wenn ich Angst hatte. Wenn ich geguckt habe, oh, da geht's aber ganz schön runter. Plötzlich, also wenn mein Vater, selten wollte er mich zur Schule bringen zum Beispiel, da habe ich immer gesagt, oh nee, ich bin jetzt schon 6,5, ich habe schon ziemlich alles im Griff, was ich brauche für mein Leben. Das ist mega uncool, wenn du mich zur Schule bringst. Dann denken die, ja, Muttersöhnchen, obwohl der Papa ihn gebracht hat und so. Lass mal. Oder wenn, dann halt mal hier an, ich gehe den Rest zu Fuß. Aber wo es plötzlich nie uncool war, die Hand meines Vaters zu ergreifen, wenn es bergauf ging, wenn es steil wurde, wenn es schwierig wurde, wenn ich Hilfe nötig hatte. Das ist das Angebot Gottes bis heute. Diese Beziehung zu beginnen zu ihm durch diese ausgestreckte Hand. Übrigens zum Schluss, hat David seinen Entschluss bereut? Mit Anfang 30 sagt David folgenden Satz: So wahr der Herr lebt, der meine Seele aus aller Bedrängnis gerettet hat. Das ist doch mal ein Statement mit Anfang 30. Erstens, Leute, für mich ist keine Frage, ob Gott lebt, sagt David. Der Herr lebt. Ich habe es dutzendfach erfahren. Er hat meine Seele aus aller Bedrängnis gerettet. Achte drauf, was da steht. Meine Seele, also das Tiefste unseres Wesens. Das bedeutet nicht, dass das nie mehr eine Grube kommt, dass wir nie mehr irgendwo reinfallen oder hinfallen. Aber David sagt, ich bin daraus gerettet worden. In den schwierigen Zeiten hat Gott mich durchgetragen, hat mir geholfen. Aus aller Bedrängnis hat er mich erlöst, sagt er mit Anfang 30. Und ganz am Ende seines Lebens, sind fast die letzten Worte, die von David aufgeschrieben sind. Boah, David, was gibst du uns weiter? Was sind dieses großen Mannes? Eine deiner letzten Worte. Eines seiner letzten Worte sind, so wahr der Herr lebt, der meine Seele aus aller Bedrängnis erlöst hat. Genau der gleiche Satz. Genau der gleiche Satz. Das finde ich richtig gut. Wenn du am Ende deines Lebens merkst, ich habe mein Leben auf eine Person gesetzt, die mich nicht enttäuscht hat. Ich habe irgendwann mal gedacht, Mensch, mit Gott ist eine gute Idee und habe gesagt, so wahr der Herr lebt, der meine Seele aus aller Bedrängnis errettet hat. Und am Ende meines Lebens darf ich zurückschauen und darf erkennen, Herr, du hast Wort gehalten. Ich muss nichts von dem Satz zurücknehmen. Null, kein Komma. Das glaube ich, keins drin. Aber ich muss kein Bestandteil dieses Satzes zurücknehmen. Weil du Wort gehalten hast, weil du treu bist, weil deine Gnade wirklich ewig währt. Weil du mein Leben wirklich führst und hältst und schützt und veränderst. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich mir, dass wir diese Erfahrung machen dürfen und am Ende unseres Lebens sagen können, Mensch, Gott lebt, mein Herr lebt. Und er ist erfahrbar, er ist greifbar. Und dieser Gott hat mich nicht enttäuscht. Amen.